SRF 3.
Österreich verstößt mit seiner Obergrenze für Flüchtlinge gegen EU-Recht, sagt die EU-Kommission. Noch immer gibt es keine heiße Spur im Vierfachmord von Rupperswil. Die Behörden setzen eine Belohnung von 100.000 Franken aus. Und schon wieder war es zu warm. Der Januar war weltweit der wärmste seit Beginn der Messungen 1880. Das Wetter heute zum bewölkt, morgen im Norden oft bewölkt. Ab und zu fallen Niederschläge. Im Tessin hingegen wird es ziemlich sonnig. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. So nicht, das schreibt die EU-Kommission heute in einem Brief an die österreichische Regierung. Diese möchte dieses Jahr nur noch 37.500 Flüchtlinge ins Land lassen. Um dies umzusetzen, hat sie diese Woche bekannt gegeben, dass sie täglich nur noch 80 Asylgesuche zulassen werde. Doch nun sagt die EU-Kommission, das sei rechtswidrig. Aus Brüssel EU-Korrespondent Oliver Washington.
Die EU-Kommission spricht Klartext. Die Entscheide der österreichischen Regierung, täglich nur noch 80 Flüchtlinge aufzunehmen und eine jährliche Obergrenze einzuführen, seien, Zitat, schlechthin unvereinbar mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen Österreichs. Österreich verstoße damit gegen die Menschenrechtskonvention, gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Das schreibt der zuständige Kommissar Dimitris Avramopoulos in einem Brief an die österreichische Innenministerin Johanna Mikl-Leitner. Die deutsche Depeschenagentur hat dies publik gemacht, der Brief liegt auch Radio SRF vor. Weiter schreibt Avramopoulos, Österreich dürfe Flüchtlinge nicht einfach zurückweisen, vielmehr sei es die Pflicht Österreichs, jedem Flüchtling ein faires Verfahren zu gewähren, der an der österreichischen Grenze einen Asylantrag stelle. Aus diesen Gründen fordert die Kommission die österreichische Regierung eindringlich auf, die angekündigten Maßnahmen nochmals zu überdenken. Ab morgen Freitag möchte Wien die Maßnahmen eigentlich umsetzen. Eine Reaktion seitens der österreichischen Regierung liegt noch nicht vor. Man darf gespannt sein, wie sie auf diese Kritik aus Brüssel reagiert. Der Brief der Kommission hat aber noch eine größere Bedeutung. Die Kommission sagt damit, dass eine Schließung der Balkanroute, wie in den letzten Tagen und Wochen von zahlreichen Akteuren gefordert, illegal sei. Und dass eine solche Lösung der ganzen Krise nur auf Kosten der Menschenrechte möglich sei. Die Alternative ist bestens bekannt. Das ist eine europäische Lösung, bei welcher alle Mitgliedstaaten ihre Verantwortung übernehmen und die auch den Rechten der Flüchtlinge Rechnung trägt.
Das Thema beschäftigt uns gleich nochmal. Dann treffen wir Shadi, den syrischen Flüchtling, der von einem besseren Leben in Europa träumt. Doch zuerst in die Schweiz. 2 Monate ist das Tötungsdelikt von Rupperswil her. Damals wurden 4 verkohlte Leichen in einem Haus gefunden. Kevin Kahnes aus der Nachrichtenredaktion. Heute haben die Aargauer Behörden über die Ermittlungen informiert.
Ja, die Ermittler haben bisher 250 Hinweise aus der Bevölkerung analysiert. Doch bisher fehlt die heiße Spur, wie die leitende Staatsanwältin Barbara Loppacher erklärte.
Weder die eingegangenen Hinweise, noch die Auswertung der Dashcams, noch die durchgeführten Einvernahmen haben die Ermittlungen bis zum heutigen Zeitpunkt entscheidend weitergebracht.
Es gebe zwar DNA-Spuren, diese könnten aber noch nicht zugeordnet werden. Auch das Motiv der Tat sei immer noch unklar. Darum setzen die Behörden nun eine Belohnung von 100.000 Franken aus für Hinweise, die zur Täterschaft führen. US-Präsident Barack Obama will Mitte März nach Kuba reisen. Das hat er via Twitter angekündigt. Dabei treffe er auch den kubanischen Staatspräsidenten Raúl Castro. Es ist die erste Kuba-Reise eines US-Präsidenten seit 1928. Der Besuch diene dazu, die Fortschritte in den Beziehungen zu Kuba weiterzuführen, so Obama. Er wolle beim Treffen auch die Menschenrechtssituation in Kuba thematisieren. In der Ukraine hat auch die Samopomitsch-Partei die Regierungskoalition verlassen. Damit verliert die proeuropäische Koalition im Parlament ihre Mehrheit. Gestern hatte bereits die Partei von Julia Timoschenko die Regierung verlassen. Regierungschef Arseniy Yatsenyuk verhandelt laut Nachrichtenagenturen mit neuen Regierungspartnern. Yatsenyuk war von Präsident Petro Poroschenko zum Rücktritt aufgefordert worden. Ein Misstrauensvotum gegen ihn scheiterte zu Beginn der Woche aber. In Irak hat ein Gericht 40 angebliche Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat zum Tode verurteilt, im Zusammenhang mit einem Massaker der Terrormiliz in der Stadt Tikrit. Was ihnen zur Last gelegt wurde, ist nicht bekannt. 7 Beschuldigte wurden freigesprochen. Die Terrormiliz hatte im Juni 2014 erklärt, nahe der Stadt Tikrit 1700 irakische Regierungssoldaten getötet zu haben. Der vergangene Januar war weltweit der wärmste seit Beginn der Messungen 1880. Nach Angaben der US-Klimabehörde lag die Temperatur 1,04 Grad Celsius über dem Durchschnitt sämtlicher Januaraufzeichnungen. Es ist bereits der 9. Monat in Folge, in dem ein neuer Temperaturrekord aufgestellt wurde. Das gesamte letzte Jahr gilt als wärmstes seit Messbeginn. Nun zu den Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.903 Punkten, minus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 1.1033 Franken gehandelt und der Dollar zu 99,31 Rappen.
Info 3 Abend.
Europa will sich unattraktiv machen für Flüchtlinge. Kriegsschiffe der NATO sollen künftig die Menschen an ihrer Flucht übers Meer hindern. Landesgrenzen werden stärker kontrolliert oder gleich ganz dicht gemacht. Rund um Syrien haben sich Millionen Flüchtlinge temporär niedergelassen. Sie alle träumen von einem besseren Leben, einem Leben in Europa, so wie Sherry. Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann hat Sherry im Süden Libanons getroffen.
In Deutschland gibt es Arbeit und die Menschen leben friedlich miteinander, egal welchen Glauben sie haben, egal woher sie kommen, sagt Shadi. Ein Land so ganz anders als die Länder des Nahen Ostens. Shadi bittet uns in sein Haus. Es ist ein Geräteschuppen auf einem Industriegelände am Rand der südlibanesischen Stadt Tyros. Draußen machen sich die großen Bagger an einem Kieshaufen zu schaffen. Die Metalltüre hängt lose, man kann sich vorstellen, wie in der Nacht die Kälte durch die Ritzen kriecht. Immerhin, es gibt Strom und in der Mitte des Raumes steht ein kleiner Ofen. Im Fernseher läuft ein Kinderprogramm. Die paar Matratzen sind tagsüber Sitzgelegenheit, in der Nacht werden sie zu Betten. Der Kriegsflüchtling arbeitet als Steinhauer in dem Bauunternehmen. Sein libanesischer Arbeitgeber vermietet ihm den Schuppen. Shadi ist syrischer Kurde. Er kommt aus der Gegend von Afrin, nördlich von Aleppo. Mit den ersten Kämpfen in der Region floh der Syrer hierher vor bald 4 Jahren, holte seine Frau Lava und die 4 Kinder nach. Seither lebt die 6-köpfige Familie hier am Rand von Tyros im Gefühl, festzustecken. Die Jüngeren können zwar in einen Kindergarten, die Älteren in eine Schule, doch syrische Kinder würden gehänselt, manchmal geschlagen, sagt Shadi. Die Zeit, in der die syrischen Flüchtlingsfamilien hier im Nachbarland Libanon mit offenen Armen empfangen wurden, ist lange vorbei. Libanon ist selber in der Krise. 1 Million syrische Kriegsflüchtlinge auf 5 Millionen Einheimische sind eine große Belastung für das kleine Land und seine Infrastruktur und eine große Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Mit dem Lohn als Steinhauer und den $100 pro Monat an Nahrungsmittelhilfe von der UNO kann sich die Familie knapp über Wasser halten, am Rande der Legalität. Auch die libanesische Aufenthaltsbewilligung von Lava ist abgelaufen. Shadis Frau hat die Bilder gesehen von ertrinkenden Flüchtlingskindern. Sie kann nicht schwimmen und hat große Angst vor der Überfahrt. Doch Shadi sagt, er könne keine Alternative für seine Familie erkennen. Hier in Libanon nicht und schon gar nicht in Syrien. Nicht einmal im vergleichsweise stabilen Kurdengebiet. Dort sieht er schon den nächsten Krieg heraufziehen, jenen gegen die Türkei. Er habe versucht, ein Visum für Kanada zu erhalten, aber die Kriterien nicht erfüllt. $6.000 verlangen die Schlepper für die Reise nach Europa. Shadi spart sich und seiner Familie dafür Geld vom Mund ab. Knapp die Hälfte des Schleppertarifs habe er schon zusammen. Bis in einem Jahr hofft der syrische Kurde, irgendwie den Rest gefunden zu haben. Auch Shadi hat Angst, macht sich Sorgen um die Kinder. Er kennt sehr wohl auch die Berichte über die Probleme von Flüchtlingen in Europa. Doch seine Hoffnung bleibt stärker.
Info 3 Abend.
Tunesiens Staatspräsident Beji Caid Essebsi ist also auf Staatsbesuch in der Schweiz. Die Schweiz unterstützt die junge tunesische Demokratie und ihre Wirtschaft stark. Und doch sind die Beziehungen nicht unbelastet. Fast 60 Millionen Franken aus dem Umfeld von Ex-Diktator Ben Ali sind immer noch in der Schweiz blockiert. Die Frage der Ben Ali-Gelder schwingt auch heute mit beim Staatsbesuch. Dominik Meyer.
Ein Staatsbesuch ist eine durchorganisierte Sache, eine Abfolge von Ritualen. Die Armeekapelle gehört zum Zeremoniell. Am Flughafen Zürich empfing sie heute Präsident Essebsi mit der tunesischen Hymne. Später traten wie immer alle 7 Bundesräte zur Begrüßung in Bern an. Und klar, am Abend gibt es das obligate Gala-Diner. Was auffällt, die Sicherheitsvorkehrungen sind strenger als sonst. Der demokratisch gewählte Präsident Essebsi ist im Visier von Islamisten. Blinde und unerbittliche terroristische Gewalt bedrohe Tunesien, sagte Essebsi denn auch beim Empfang im Bundeshaus.
Actuellement, nous faisons face à un terrorisme aveugle et très coriace.
Tunesien sei ein demokratisches Gegenprojekt zu den autoritären Nachbarstaaten in Nordafrika.
J'espère.
Er hoffe, sagte Essebsi, dass dieser Besuch die Beziehungen zur Schweiz weiter vertiefe. Der 89-Jährige meinte vor allem die wirtschaftlichen Beziehungen. Zentrales Thema in den schweizerisch-tunesischen Beziehungen aber sind auch die blockierten Gelder von Ex-Diktator Ben Ali. Die Frage also, wann und ob die Schweiz die fast 60 Millionen Franken zurückerstattet an Tunesien. Beide Staaten führen seit Jahren Strafverfahren gegen das Umfeld des Ex-Diktators. Für eine Verurteilung brauche es Belege, sagte Außenminister Didier Burkhalter. Im Vorfeld des Staatsbesuchs Tunesien müsse zeigen können, dass die blockierten Gelder einen kriminellen Ursprung haben.
Es bräuchte jetzt definitive Entscheide der Gerichte in Tunesien, dass diese Gelder wirklich dem Volk bestohlen wurden. Diese Diskussion werden wir führen.
Allerdings sind Strafurteile weder in Tunesien noch in der Schweiz in Sicht. Und das wäre eine Bedingung für eine reguläre Rückzahlung der Gelder an Tunesien. Es gibt allerdings noch eine zweite Option. Ein Deal nämlich statt der Strafverfahren. Tunesien und das Umfeld von Ex-Diktator Ben Ali könnten sich einigen auf eine Aufteilung der 60 Millionen. Die Schweizer Bundesanwaltschaft würde dann ihre Verfahren einstellen. Die Gelder könnten zurückfließen. Ein solcher Deal wird dem Vernehmen nach intensiv diskutiert. Die Bundesanwaltschaft äußert sich heute nicht dazu. Klar scheint, der Staatsbesuch heute und morgen von Präsident Essebsi in der Schweiz dürfte hier noch keinen Durchbruch bringen.
Info 3, heute Nachmittag verantwortlich Yvonne Lambrecker und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.